Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Wir sind zurück mit einer neuen Folge mit tollen Filmen. Naja, je nachdem tollen Filmen, es kommt drauf an, ob wir was gleich hier ausloten. Und bei mir ist natürlich wieder der Matze.
Hallo, etwas verschnupft.
Ja, ein bisschen angeschlagen.
Ja, ich bin bis einschließlich heute krankgeschrieben. Die gute alte Sommergrippe hat mich erwischt. Witzigerweise immer ungefähr in dem Moment, wenn die GDQs laufen, ist mir mal aufgefallen.
Ja?
Ja, das war letztes Jahr so. Das
passt du doch ab.
Das war letztes Jahr so, dass mich da auch irgendwas komplett niedergestreckt hat und wo ich auch nicht mehr schlafen konnte, denn deswegen, weil meine Nase so dicht war. Und dann war es einfach nur so, ey, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ah, GDQ läuft. Dann habe ich mir da, ich weiß nicht, wie viele Castlevania-Runs oder sowas angesehen.
Ja, ich habe nur gestern einen von Resident Evil HD, haben sie einen gemacht.
War der nicht heute?
Oder heute Morgen oder so?
Ich glaube heute Nacht irgendwie.
So. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich ihn kurz mal gesehen. Und ich hatte letztens, aber das war nicht jetzt, war jetzt außerhalb, aber ich hatte zufällig auf YouTube gesehen und ich habe es geguckt, weil ich es super spannend fand. Ich habe mir nochmal, da war ein neuer Weltrekord von so einem Asiaten, natürlich. Die können dann alles besser als wir in dem Bereich von Resident Evil 3 in 42 Minuten oder so.
Oh, nice.
Irgendwie total gestört.
Ich finde, Resident Evil Runs finde ich halt immer so ultra spannend, weil die Routen halt so mega krass sind.
Ja, ja, die, also du merkst halt einfach, die Leute haben auch einfach, also die wissen halt aus dem FF genauso, wo musst du wann woher, welches Item wann holen. Die haben, also die sammeln ja nichts auf. Die sammeln ja keine Munition und so, die sammeln nur die Items, die du brauchst, die Key-Items. So. Die wissen genau, welche Reihenfolge, die Rätsel kennen sie auswendig. Also siehst du immer, gibt's ja auch bei Resident Evil 3, gibt es teilweise so Zahlenrätsel oder irgendwie, wo du irgendwie so eine Wasserpumpe Sachen einstellen musst und so. Und dann, der klickt das halt an, also diese Spieler am PC, ja, immer klar. Der klickt es halt an und in der Sekunde tippt er schon die Zahl. Hörst du nur so, auf dem Keyboard, dann muss er Enter, echt wie so ein Maschinengewehr. Und er kennt halt die ganzen Codes auch auswendig, die er für die Schließfächer und alles halt so braucht, ne, also. Die ändern sich halt nicht, die sind immer gleich. Und er kennt die alle auswendig und brr, 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 das ist so krass.
Muss ich auch sagen, ist halt auch einfach eine sehr, sehr, sehr lustige Format bei den Beans mit den Speedrun-Dale. Habe ich ultra viel Spaß jeden Sonntag mit. Jetzt mit Dishonored 2 war sehr, sehr unterhaltsam, auch weil der Runner cool war. Und Donkey Kong, ich habe das Donkey Kong Country Returns auf dem 3DS gespielt. Und ich hab so geflucht da teilweise, weil es einfach nur noch absurd war. Und dann guckst du den Runner und denkst dir so, ah, so geht das. Schön. Ja, ihr Penner.
Also falls jetzt irgendwie jemand da ist, denn ich weiß, worüber wir reden gerade. Also ich vergesse mal ganz, dass wir sind nicht im Games-Podcast. Das ist quasi eine Weltmeisterschaft von Speedruns. Also das heißt quasi
Jein, also es ist eine Veranstaltung, wo Speedruns, also veranstaltet werden, wo Leute versuchen, möglichst schnell ein Videospiel durchzuspielen.
Genau.
In verschiedenen Kategorien halt, ohne Glitches, mit Glitches und so weiter und so fort. Und das Ziel des Gesamten ist es tatsächlich, Geld zu sammeln. Für einen guten Zweck, für Prevent Cancer Foundation, für Dr. Slither Borders und so eine Geschichten.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wofür sie dieses Jahr sammeln.
Aber halt dabei entstehen oft Weltrekorde, so kann man es sagen, genau.
Definitiv. Also die sind halt alle schon eher, also sie machen das alles kompetitiv, sind meistens eher ein bisschen auf Spaß aus. Zum Beispiel war es letztes Jahr, wo sie den Kingdom Hearts 2 Run gemacht haben und in den Gummijet-Missionen haben sie dann immer Disney-Songs gesungen. Das war super geil.
Also der Entertainment-Faktor soll da nicht wegfallen. Ne? Also es geht immer schon noch ein bisschen um Spaß, also nicht nur um knallhart. Ja. Competition, ja.
Kann man sich auch alles auf YouTube angucken, es ist super spannend und spaßig.
Ja, auf jeden Fall.
Du, sag mal, hast du eine Niederlage verwunden?
Niederlage?
Von Freitag.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Filmfights.
Ach, stimmt, Filmfights, ja. Das habe ich schon abgehakt. Ja, es war aber auch ein hartes Duell. Also, da so zwischen Fakten MG Robert Hoffmann und ich hau dir aufs Maul, Eddie zu setzen. Das war schon sehr hitzig, ja.
Ich habe auch es hat mir ein bisschen wehgetan und ich musste auch ein bisschen lächeln, als ich, das ist jetzt vor kurzem auf YouTube hochgeladen, die Kommentare, und du findest einfach in den Kommentaren gar nicht statt.
Nee, so gar nicht. Nee, ich bin einfach nicht da.
Nee, fand ich ganz lustig.
Noch einer hat gefragt, wo denn mein Channel verlinkt ist. Wie gesagt, das war, ich hatte wirklich Angst teilweise, dass die sich an die Gurgel gehen, gleich die beiden. Das war,
etwas hart. Wir haben das hier zu dritt auf der Couch in der WG geguckt und wir hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß einfach dabei. Vor allen Dingen, weil ja schon die erste Runde unfassbar beefig wurde.
Ja.
Also, Wer Bock hat, kann sich das gerne mal
angucken. Ja, gibt's auf YouTube natürlich bei Rocket Beans. Filmfights von letztem Freitag. Ja, das war, ja, Krieg.
Nicht unbedingt erfolgreich für dich?
Nee, aber ach, trotzdem Spaß gemacht.
Ja, sollte es ja auch.
War witzig, ja. Aber wie immer, es ist halt einfach, wenn du, es ist immer was anderes, als wenn du es guckst oder da sitzt. Ne? Also das ich habe es mir auch einfacher vorgestellt, aber dann natürlich da irgendwie mit 50 Kameras auf dich gerichtet, in so einem kleinen, ich meine, Rockbeans Studio sieht mal onscreen alles so schön aus, aber im Hintergrund, wie es in der Fernsehproduktion halt ist, liegt da halt tausend viel Scheiße rum und irgendwie 50 Leute huschen da hinter der Kamera her und wie gesagt, dann zwei Hitzköpfe, die da
Ein Hitzkopf
und ein MG, wie gesagt. Und das war alles ein bisschen, ja, wenn man das zum ersten Mal macht, ein bisschen überrumpelt. deswegen, es ist das Ding halt ja, ne? Also hier ist eine Sache, zu Hause im Wohnzimmer zu sitzen und im Mikro zu reden, wie wir jetzt machen, oder ob da on-screen live on-cam irgendwie, ja, sag ich mal, alles abrufbar zu haben. Da ist natürlich sowohl ein Eddie mit langer Fernseherfahrung, als auch ein Hoffmann, der halt täglich YouTube-Videos macht, natürlich mir einfach von der Routine natürlich weit voraus. Deswegen war das einfach ein bisschen schwierig.
Du hattest also nur aufgrund der Kameras ein bisschen zittrige Knie, im Grunde genommen.
Ein bisschen, also es heißt diese Knie, nein, aber es ist natürlich, wenn du in der Situation bist, ich habe halt einfach die Hälfte auch meiner Fakten vergessen. Oder einfach die Hälfte, ich habe meinen Filmpitch falsch erzählt, weil ich ihn einfach in dem Moment vergessen habe. Das ist so wie bei Prüfungsstress oder so. Also du bist dann, also du weißt irgendwie alles genau und du weißt genau, was du erzählen willst, aber in der Sekunde fällt es dir dann nicht ein.
Ich fühle das.
Und Schröck war richtig sauer auf mich, weil ich habe ihm den Pitch vorher schon erzählt, weil er hat ja nicht mitzureden, er ist ja kein Judge. Und er war richtig sauer auf mich, dass ich ihn halt falsch erzähle, weil er fand meinen eigentlichen nämlich mega geil.
Wir saßen hier und ich meine, wir kennen Schröck ja auch.
Ja.
Und wir mussten immer so lachen, weil er jedes Mal so gewirkt hat, wenn die Kamera auf ihn ist, so, muss ich jetzt was sagen?
Ja, es ist. Ich glaube, er ist zwischendurch eingepennt, so, weil man sieht ihn auch nicht, weil er ist auch, also im Studio auch nicht, weil er sind in so einer Säule. Ja. Und dann weiß er nicht immer ganze Zeit, ist er noch da, pennt er gerade. Sag ein Bier holen oder so. Ich habe schon gesagt, ich komme gerne mal wieder. Vielleicht dann einfach auch, wenn Eddie mal einen ruhigeren Tag hat.
Ich komme dann mit.
Und genau. Mal gucken. War auf jeden Fall trotzdem witzig, hat Spaß gemacht.
Ja.
Und ist auf jeden Fall ein cooles Format. Deswegen, ja. Ja, unser Format ist ja ein bisschen entspannter hier.
Ja, wir kämpfen ja nicht.
Nee, wir kämpfen ja nicht, wir ärgern uns nur auf andere Art und Weise. Und das haben wir mehr oder weniger auch heute getan, aber eher ich mehr als du.
Ich bin gespannt, was du gleich zu meinem Befehl erzählst, aber erstmal.
Ja, Tito.
Geht es erstmal um die Super Mario Brüder. Einen sehr legendären Film, würde ich fast meinen.
Kann man schon so sagen, ja, ist ja doch sehr, also, ja.
Er ist berühmt in mehreren Hinsichten. War es die erste Videospielverfilmung? Ich bin nämlich der Meinung. Zumindest Big Budget. Weil er hat ja durchaus Kohle gekostet.
Ich glaube fast, ja. Ich möchte jetzt auch feststellen, dass es wirklich die allererste Videospielverfilmung war. Es könnte sein. Das habe ich jetzt gerade echt nicht auf der Kette. Ich möchte nicht festlegen. Es kann sein, es ist auf jeden Fall es ist definitiv die erste Mario Bros. Verfilmung und vor allem auch die letzte. Das ist eigentlich das viel krassere daran.
Witzigerweise hatte man jetzt so gelesen, habe ich bei der Kurzrecherche so ein bisschen gesehen, es wurde durchaus einen zweiten Film mal angedacht, so in den letzten Jahren, als Animationsfilm.
Ja, das ist ein Animationsfilm. Ja, aber.
Der Nostalgia Critic hatte dazu auch, glaube ich, mal ein Video gemacht. Es gibt auch irgendwie so ein Kinder-Cartoon-Film oder sowas, der ist auch
richtig. Ja, es gab ja die Serie damals.
Halt, und es gibt aber auch einen Film. Ah, okay. Und der ist richtig scheiße. Okay, also der ist. Ich glaube, der hat auch weniger Unterhaltungsfaktor als hier der Film. Erstmal, der Film ist aus 93. Lief in Deutschland am 22. Juli an. Weil ich so viel Spaß hatte, beim letzten Mal das rauszusuchen. Der Juli 1993 war erstaunlich schwach, was die Kinostarts anging. War da irgendeine WM, EM oder sowas? Keine Ahnung.
Frag nicht den Fußball-Noob.
Naja, Fußball-Pitch, ja.
Fußball-Pitch, Fußball-Noob.
Also, da hat man so eine Filme wie Dennis mit Walter Matthau, falls du dich an den noch erinnerst.
Ja, klar.
Red Rock West, sag mir vom Namen her, ist ein Nicolas Cage-Film. Wüsste jetzt nicht, was... was da irgendwie...
Sagt mir nichts.
Heißt mit Nick Cage?
Ja, heißt ja nichts.
Doch, jeder Film mit Nick Cage ist großartig. Ich versuche auch immer noch einen Nick Cage Podcast irgendwie zu machen. Oh, witzigerweise auch mit Dennis Hopper. Hm, passt ja.
Hatte gutes Jahr.
Ja. Dann, den habe ich vor Ewigkeiten irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ich wollte ihn mal wieder sehen, weil ich den, obwohl ich das Original nicht kenne, als unfassbar lustig empfand, Loaded Weapon 1.
Ja.
Ja, ich kenne Lethal Weapon nicht.
Ja, ich weiß. Deswegen ist es witzig, dass du Loaded Weapon kennst, aber Lethal Weapon nicht.
Ja, aber Loaded Weapon, der lief halt irgendwann mal im Fernsehen. Ich fand den wirklich...
Ja, die liefen früher ständig. Ja, ja.
Der war großartig. Ich würde mal sagen, die... das Ende war dann einfach das Highlight mit Cliffhanger, dem hier Bergsteiger-Actionfilm mit Stallone.
Ja, klar. Oh, El Mariachi.
El Mariachi. Ich guck gerade
Tokyo Decadence.
Der sah mir irgendwie vom Namen her irgendwas.
Grüße gehen raus an Sascha von Multimaniacs, sein Lieblingsfilm.
Ja?
Ja, den hat er als Kind gesehen auf RTL 2. Ist halt so ein asiatischer Bondage-SM-Film und er meinte, das hat seine Sexualität nachhaltig sehr geprägt.
Ah, okay. Und
mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Du, zu dem Thema Bondage SM kommen wir heute vielleicht noch einmal.
Naja, stimmt.
Und ganz groß Turtles 3.
Ja, ganz groß. Mit ihren scheiß Samurai-Anzügen.
Ja, aber ja, ich sag mal, außer Cliffhanger und El Mariachi halt schon ein schwieriger Monat. Und zwischen all dem halt Super Mario Bros. Der Film... Sei still, Akkustand ist niedrig, deine Mutter. der Film ist halt legendär, weil er den Ton für Videospielfilme gesetzt hat. Sie sind nämlich in der Regel scheiße.
Das hast du schön gesagt. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich Uwe Boys größtes Vorbild, das Ding.
Ja, also es gibt ja durchaus Videospielverfilmungen, wie wenn wir über einen Silent Hill reden, den ich auch als Film selbst nicht perfekt finde, aber er passt halt.
Der erste ist absolut in Ordnung.
Ja, und der schafft, es ist halt einer der wenigen Filme, die die Atmosphäre irgendwie einfangen.
Ja, weil du da gemerkt hast halt, dass von wem war der Christoph Gans?
Ja.
Dass er einfach gemerkt, also hat er auch im Interview immer wieder gesagt, und das glaube ich ihm auch, dass er sich mit der Thematik einfach unfassbar auseinandergesetzt hat und dass er die Spiele auch vorher schon kannte.
Ja, dass er auch halt einfach die Soundtracks benutzt
und er hat einfach verstanden, was es ausmacht. Und wie du ja im Teil 2 siehst, das ist das Negativbeispiel dazu. Da siehst du halt, was man eben nicht macht. Ja,
ja. Und dann geht's aber auch rapide bergab. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich hatte neulich das erste Mal mir wieder Doom angeguckt. Einfach aus Spaß, als ich meine Sachen in der alten Wohnung zusammengepackt habe. Ja, das hab.
Erzählt.
Einfach so zum nebenbei herlaufen. Ist das ein guter Film? Also der ist, Gott. Was haben wir denn noch?
Das Einzige bei Doom halt, das haben wir, glaube ich, sogar schon mal im Podcast erzählt.
Ja, stimmt, wir haben es schon.
Das Thema hatten wir schon mal. Das Einzige, was halt damals wirklich so ein bisschen das Legendary daran war, ist diese Ego-Shooter-Szene, weil sie die halt einfach ins Film genommen haben. Aber das ist halt auch heutzutage auch so.
Ja, ich hab tatsächlich irgendwo Alone in the Dark gesehen.
Ja, komm mal auf. Boll. Das ist ohne Scheiß, das ist fast einer der schlechtesten Boy-Filme. Das ist so.
Ja, das ist auch einfach wow.
Das ist ein Grützfilm, also von vorne bis hinten, da stimmt halt nichts.
Nee. Ja, und jetzt Super Mario Bros., den ich ja noch nicht kannte. Ich bin jetzt froh, dass ich den nachgeholt habe und jetzt auch beim zweiten Mal sehen.
Ja, fang mal an, was hast du denn überhaupt erwartet?
Erwartungen waren halt genau die Richtung. Also man kennt den Film für das, was er ist, nämlich dass er überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was bei den Spielen irgendwie interessant ist.
Mhm.
Dass es einfach kein guter Film sein soll. Und mit den Erwartungen bin ich halt auch rangegangen. Ich wusste, dass es hier mit einer Dark Dystopian Future zu tun haben. Und es ist Early 90s, eine durchaus Big-Budget-Produktion. Irgendwo will crappy CGI drin sein. Und das habe ich alles bekommen. Also
ich kurz Gegenfrage einfach nochmal dazu. Hast du denn erwartet, dass er quasi trotzdem Fanservice bietet, oder dachtest du wirklich, der nimmt einfach nur den Namen und setzt einfach nur, setzt quasi die zwei Brüder ein und hat sonst, oder hast du schon References erwartet?
Nee, also dadurch, dass ich wusste, dass der Film halt alles komplett auf links dreht irgendwie gefühlt, habe ich mir schon gedacht, dass es halt irgendwelche, dass durchaus Namen und bestimmte Sachen, Items oder sowas im Film vorkommen werden, aber halt irgendwie komplett krude. Und ich finde den Film irgendwie so als Zerspiegel der Spiele eigentlich schon ganz interessant. Und ich kann nicht sagen, dass ich keinen Spaß mit dem Film hatte. Denn, also es geht erstmal, der Anfang ist alleine schon so panne.
Ja, fang einfach mal an.
Man sieht eine ganz, 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 ganz schlimm animierten Vorspann, wo gesagt wird, ja, die Dinosaurier waren voll cool drauf. Und hier, es gab keine Menschen und alles war cool. Und dann kam der Meteorit. Aber der Meteorit hat sie nicht getötet, sondern eine Paralleldimension geschleudert. Ja, cool.
Und schon hat man die Origins Story von Yoshi.
Ja. Tell me more. Like, did he had a car? Und das ist halt, also, es gibt auf der englischen Wikipedia-Seite von dem Film einen sehr, sehr schönen Abschnitt über die Produktion, wo es, glaube ich, irgendwie über 3 Absätze allein über die Drehbuchentwürfe geht. Ursprünglich hatte der Typ, der Rain Man geschrieben hat, saß da dran, und das sollte auch so ein Zwei-Mann-Road-Movie-Drama werden. War dann auch irgendwie unter dem Namen bekannt, Drain Man.
Ja.
Und es hatte dann 1000 Rewrites und irgendwie dann noch ganz, ganz, ganz kurz vor Drehbeginn, nachdem die schon gecastet wurde und alles, wurde das nochmal umgeschrieben, um es kindfreundlicher zu machen und so weiter und so fort. Und das merkst du dem Film halt überall an.
Ja,
dass der,
das stimmt.
Der ist, auf Englisch sagt man, all over the place. Der weiß halt überhaupt nicht, was er möchte, wo er hin will. Und so kommt das dann auch, dass man diese Dark Dystopian, es ist ja nicht Future, hat, aber diese Welt. Und dann hast du da drin diese so lustigen Soundeffekte und das ist alles so super strange. Ich mochte erstmal das Produktionsdesign ganz gerne. Also die Welt an sich fand ich schon interessant zum Angucken. Sie ist jetzt nicht.
Ja, das hast du schon gesagt.
Sie ist jetzt nicht unbedingt hübsch, aber das möchte sie auch nicht sein. Und auch mit den Pilzen, die überall wachsen.
Die Schleimipilze.
Ja, das fand ich erstmal als Idee ganz, eigentlich ganz schön.
Ich habe immer gesagt, sie ist einfallsreich zumindest.
Ja. Hättest du dem Film irgendeinen anderen Namen gegeben, hätte das so viel besser funktioniert. Mhm. Aber es ist halt ein Super Mario Bros. Film und da muss man sagen, nö. Einfach nein. Es ist halt ganz, ganz schlimm. Und Big Bertha ist halt auch so, das ist in den Spielen eigentlich dieser fette rote Fisch. Und im Film ist das einfach eine schwarze, sehr dicke Türsteherin von einem Club.
Ja, stimmt. Was? Es ist halt, ich hab das Gefühl, die haben einfach selber Pilze gefressen und dann sich gedacht, ja, wir schreiben jetzt mal einen Mario-Film.
Das ist halt auch, der Honest Trailer dazu ist auch sehr, sehr gut.
Ja,
das
stimmt.
All the Mushrooms.
Verlinken wir gerne mal.
Ja. Das ist halt, es ist super strange und auch die Anzahl der Funken in dieser Welt ist unglaublich. Überall funkt es und ich habe keine Ahnung, wieso. Einfach nur, weil es cool aussieht. Das war ganz, 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 ganz krude. Und ich habe den Film jetzt mir zweimal angeguckt, vorhin nochmal zur Auffrischung. Weißt du noch, worum es geht? Also was die Story ist?
Nicht so richtig.
Mhm.
Ich finde immer, der versucht eine aufzubauen, so ganz kurz, und wie du eben sagst, aber also ab 30 Minuten ungefähr ist der dieses, was du gesagt hast, all over the place. Du weißt gar nicht mehr, wie ist denn jetzt von A nach B gekommen?
Ich versuche das mal zu tracen. Erstmal ist der Film, sagt, dass sich die Dinosaurier ähnlich entwickelt haben wie die Menschen. Das heißt, sie sind zu menschähnlichen Wesen geworden, nur halt als Dinosaurier. Also sie haben Dinosaurier-Gene.
Logisch.
wie das halt Evolution funktioniert so. dann wird die Prinzessin des Gesamten als Kleinkind mit einem Splitter des Meteors, der sie in die Parallelwelt gebracht hat, in unsere Welt gebracht, einfach damit King Cooper, gespielt von Dennis Hopper, nicht daran kommt, weil der möchte nämlich mit diesem Meteoritensplitter die beiden Welten miteinander vermischen. Ja. Das sind so Wünsche, die kann ich absolut nachvollziehen.
Wenn man Dennis Hopper ist und so einen Film spielen muss, ja.
Ja. Muss ich übrigens sagen, ich habe den jetzt auf Deutsch und Englisch gesehen. Auf Deutsch wusste ich nie, warum Dennis Hopper so gehasst wird, weil er ist halt, für den Film passt das irgendwie, dass er so over the top ist. Im englischen Original ist er so gelangweilt. Das ist so absurd witzig. Das ist ganz, ganz schlimm.
Ich glaube, ich habe den bisher nur auf Deutsch geguckt, meine ich.
Ja. Da ist ja die Synchronstimme wirklich so dieses Wow, und wir haben einen T-Rex. Und
ja, genau. Englisch so, ja, so ein T-Rex. Okay. Da hat er noch mehr gezeigt, dass er eigentlich nicht unterschreiben wollte.
Tatsächlich, laut seiner Aussage, war ja wohl das größte Problem mit den Directern. Das war ein Ehepaar. Und die beiden waren wohl sehr, sehr besitzergreifend und wollten das Sagen haben und haben einfach Sachen gesagt und gemacht, ohne dass der andere das wusste.
Gut. Klappt. Stabil.
Ja. 20 Jahre später wird die Prinzessin, jetzt unter dem Namen Daisy, gefunden und entführt, während sie gerade mit den beiden Plumbern Mario und Luigi abhängt. Und Luigi ist in sie verliebt und sie folgen ihr durch dieses wirklich unfassbar beschissen animierte Tor, wo sie erstmal noch wie aus so einem Sand Gesicht, weißt du, diese Dinger, wo man so Hände drauf drückt, hat man den Abdruck.
Genau.
So ähnlich sieht das aus, nur in Windows 98.
Ja. ja.
Und dann springen sie da durch und landen halt in dieser Welt. Und dann geht's halt los, dass sie den Stein verlieren, sie müssen die Prinzessin retten, sie müssen, ja, das ist eigentlich der Plot.
Ja.
Und dann passieren ganz, ganz viele Dinge. Sie werden von der Polizei, es gibt einen Plumber Alert, weil sowas kommt halt auch mal vor.
Ja.
Und wo ich auch wirklich sehr, sehr gelacht habe, in Spielen ist es ja einfach nur Essenklempner. So, mein Gott.
Ja.
Das ist ein Tisch, gegen den ich gerade gehauen habe. Hier in diesem Film machen sie wirklich Klempner-Sachen.
Ja.
Und ich war so, nein.
Das ist so, meine Luigi arbeiten halt, Gaswasser scheiße. Das ist halt so, was los, Leute.
Ja, und eine der most infamous scenes ist ja dann wohl, wie heißen sie denn? Mario. Ja, und mit Nachnamen? Mario.
Mario.
Ist Kanon.
Ja.
Würde ich sagen. Ja,
Ich muss jetzt ein Mario-Spiel vorstellen, wo du am Anfang erstmal wie Scheiße aus dem Club aus der vom Feinsten.
Ja. Aus Prinzessin Toadstool. Wow.
Mic drop.
Ja. Witzigerweise, der Soundtrack wurde komponiert von Alan Silvestri, der ja durchaus eine Marke ist. Kriegt man nicht mit. Das habe ich vorhin auch getwittert. Was schön an dem Film ist, der Abschlusssong von Roxette.
Mhm.
Auch Trivia-Fact, der war ursprünglich geplant für Hokus Pokus, wurde da aber nicht genommen und dann ist er halt bei Super Mario Brothers gelandet.
Ach, wirklich?
Ja.
Sehr warm. Das ist der mit den Hexen, drei Hexen, oder?
Hokus Pokus, ja. Ja, und Bob Hoskins, ich habe ja Who Framed Roger Rabbit immer noch nicht geguckt. Das ist auch so ein Film, den will ich unbedingt mal sehen. Aber das ist auch einfach ein Gesicht, den kennt man einfach.
Ja.
Und hier, Mario ist ja immer so der Happy Guy und der ist einfach mega pissed, ja, die gesamte Zeit.
Mega aggro.
Und ist nur am Motzen und findet alles scheiße.
Luigi ist halt irgendwie so.
Er ist dumm.
Er ist halt dumm, aber er ist auch so ein bisschen der Playboy-Latino-Typ. Ja, Hoskins dagegen ist halt so der Grumpy Old Man.
Ja, das ist
Grumpy Old Mario und Verführungs-Luigi.
Ja, es passt irgendwie sehr gut auf die beiden Videospielfiguren.
Ja, ist alles originalgetreu.
Und ja, das ist halt, dann gibt es eine De-Evolutionskammer, wo Toad, der ein Straßenmusiker war, umgewandelt wird in einen Goomba und die Goombas sind auch eine der, also das ist Nightmare Fuel.
Ja.
Das ist, wenn ich das als Kind gesehen hätte ich richtig Angst davor gehabt. weil das sind einfach kleine Köpfe auch auf so SS-Uniform tragenden riesigen Maschinen.
Allein diese Optik, was ist denn da los?
Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen ist es ja nicht, die sehen ja nicht alle gleich aus, sondern unterschiedliche kleine Dinosaurierköpfe.
Ja.
Und das ist so
panne. Mega weird, ja.
Und dann, wie sie auch überlisten, indem sie sie tanzen lassen. Und dann schunkeln sie. Und auf Deutsch sagen sie wirklich, oh, wir müssen sie schunkeln lassen. Was?
Ja. Komplett auf Drogen.
Ja. Also, und dann der Pilz. Also, das ging dann wirklich mehr Richtung Cronenberg, wie gesagt wird, oh, hier ist dein Vater, Daisy. Und das ist dann einfach nur so eine Pilzmasse, die halt die Stadt überdeckt.
Ja.
Ist ja auch ein Satz, der anscheinend sehr in die amerikanische Popkultur übergegangen ist. Trust the fungus. den sie andauernd sagen, und weil der Pilz ihnen dann auch Items gibt, zum Beispiel einen Bomb, der nachher Deus Ex Machina-mäßig zum Einsatz kommt, aber dafür erstmal 10 Stunden durch die Gegend watschelt in der Finale. Generell, das Finale ist so
das lang. Das Finale ist furchtbar. Das hat echt ein Pacing von der Kartoffel. Das ist
wie Dennis Hopper und Bob Hoskins in 5 Minuten lang aufeinander zugehen. auch die Waffen von denen, das ist so eine Mischung aus Flammenwerfer und Flammenballwerfer, je nachdem, was sie mal brauchen zum Danebenschießen. Das ist durchaus praktisch.
Aber hey, Flammenkugeln gibt es auch im Spiel.
Also. Ja, durchaus. Was ich ganz lustig fand, war dann die Idee mit dieses De-Evolutionsding, die Leute tatsächlich auch Kühe machen kann. Und die beiden Henchmen dann halt auf einmal durchaus
smart.
Ja, ich weiß gar nicht, was sie auf Deutsch sagt er irgendwie, als er dann rauskommt. Oh, unser allmächtiger Despot. Mega geil. Und so ist der Film halt durchgehend. Du hast für jede Sache, wo man sich so denkt, ey, das war jetzt irgendwie lustig oder so und hat irgendwie gepasst, kommen halt 10.000 Sachen, wo du denkst so, nö. Einfach nein.
Geh weg.
Ja. Und das macht den Film aber unterm Strich einfach auch so unfassbar faszinierend. Weil ich habe mir den ja jetzt nicht aus Spaß ein zweites Mal angeguckt, sondern weil ich so dachte, okay, ich hätte den jetzt schon ganz gern nochmal genauer im Kopf. Das ist jetzt, ich bin ja auch jemand, der sehr, sehr gerne Schläferz guckt. Und zwar habe ich immer mal am meisten mit denen Spaß, die wirklich einfach so scheiße sind, dass man drüber lachen kann und nicht die, die langweilig sind.
Mhm, genau.
Es gibt auch einfach langweilige Filme ja. Bei Schläferz. Und Super Mario Bros. Würde ich definitiv in die erste Kategorie schmeißen, weil der ist beschissen genug, um in dieser Sendung zu landen. Ich frage mich, wieso der da noch nicht drin war.
Vielleicht ein Rechteproblem, wo das Concorde.
Ja. Also mit Kommentaren von Rüthen und Kalkofe, ich glaube, da war
Ende.
Das wäre so mega. Das wäre großartig. Und den passenden Cocktail. Ich wüsste da gerne, was man da für ein Trinkspiel macht. Just the Fungus
allein? Just the Fungus.
Kommt halt so 5-6 Mal vor.
Reicht nicht.
Für einen guten Cocktail reicht das schon.
Oder immer, wenn jemand irgendwie was Schleimiges anfasst. Oder immer, wenn man...
Ja. Oder nee, generell nicht Trust the Fungus, sondern immer nur Fungus. Weil das kommt echt häufig vor.
Ja, das schon.
Wenn sie da andauernd drüber reden. Und dann auch das Gefängnis. Dieses Q-Boxen, die übereinander stapeln. Also...
Ich frage mich halt, die müssen ja damals auch irgendwie mit Nintendo geredet haben.
Wenig, tatsächlich.
Ja, aber zumindest die Namensrechte.
Der erste Drehbuch-Pitch ging wohl zu denen und da meinten sie, ja, die Idee finden wir okay, macht mal, was ihr wollt damit, den Namen habt ihr. Und Nintendo hat sich wohl auch nie zu diesem Film geäußert.
Ja, komisch.
Also nee, auch nicht zu den Machern. Die haben nie gesagt, ob sie den jetzt gut fanden oder nicht.
Ja, komisch. Das liegt aber an Nintendo, weil die haben
Japaner.
Halt... Genau, also das glaube ich einfach ja an der Nintendo Policy sagt nichts Schlechtes.
Ja, wahrscheinlich. Ja, also es ist ein Film, den man durchaus mal gesehen haben sollte. Einfach weil er ja auch für die, vor allen Dingen, wenn man in unserem Dunstkreis dieses Film-Videospiel Affine hat, einfach um zu sehen, aus einem durchaus historischen Kontext, wie es alles angefangen hat, finde ich das durchaus schon sehr, sehr spannend. Es ist jetzt kein Film, wo ich so sage, so, ey, jetzt Super Mario Bros., das ist es.
Da jetzt richtig Bock.
Ja, geil. Aber ich kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, warum Leute den zum Beispiel sich irgendwie 4-5 Mal angucken oder so. Weil der ist halt durchaus spaßig. Der hat jetzt auch sein 25-jähriges Jubiläum. Und vor 20, also zum 20-Jährigen, ist er, glaube ich, tatsächlich wieder im Kino gewesen.
Echt?
In den Staaten, ja.
Ach, krass.
Der hat halt so inzwischen schon so einen kleinen Kultstatus.
Und ja, verdient er sich. Er ist halt schon so ein 90er-Phänomen, ne?
Ja. Und ich finde, dass er, weil es halt erstens kein guter Film ist, ja, welchen Film kann man da zum Vergleich nehmen? Ich meine, der Klassiker mit diesem damals gehasst, heute geliebt, ist halt Rocky Horror, aber der ist es halt auch einfach ein witziger Film. Das ist
hier ja, jetzt. Und der ist auch, also Rocky Horror ist auch der bessere Film.
Ich
kann nicht reden, ja.
Aber ich versuche mir halt irgendwie gerade so einen Film im Gedächtnis zu rufen, wo es halt so wirklich so kultig geworden ist. Also The Room ist halt schon so das Extrembeispiel.
Ja.
Also so eine abgeschwächte Variante von The Room könnte man sich bei Super Mario Bros. Durchaus vorstellen. Weil der hat halt wirklich so wirklich klasse Zitate. Und ich könnte mir schon vorstellen, in so einem Screening, dass wenn jedes Mal irgendwie Fungus gerufen wird, dass jemand mit Pilzen durch die Gegend schmeißt. Also wenn die Zuhörer irgendwie eine Idee haben, was man da als interaktives Filmerlebnis machen kann, wir machen mal ein Schaubefehl-Screening in Hamburg.
Ja, genau. Wir machen ein Schaubefehl-Screening im Savoy.
Ja, geil.
Super Mario Bros.
Ja, geil.
Hau einen Filmclub an. Die machen das bestimmt. Ja, es gibt ja bis heute keine Blu-ray.
Ja, warum bloß?
Naja, Frage ist halt, gibt's halt das HD-Material noch irgendwo? Gibt's es nicht mehr? Das ist halt die Frage. Es gibt halt echt nur die DVD von Concord seit x Jahren. Und das war's, also.
Übrigens, Frage von meiner Mitbewohnerin, wieso hast du die DVD?
Ich weiß es nicht. Das hast du mich letztes Mal schon gefragt, ich die gegeben habe. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich weiß es nicht mehr, woher kam. Also gekauft habe ich mir nicht. Hab mir, glaube ich, irgendwann mal geschenkt oder vielleicht habe ich ihn beim Wichteln oder so mal auf einer Weihnachtsfeier vielleicht irgendwie sowas. Irgendwo habe ich ihn bekommen, auf jeden Fall.
Finde ich aber ein geiles Wichtelgeschenk.
Ja, also, ja, auch aus der Prämisse, die du gerade sagst. Ich wäre nicht mal, also ich habe ihn ja, also ich habe ihn weggeschmissen.
Ich gebe dafür kein Geld aus.
Nee, also aber, ja, aber da wäre ich auch nicht so sauer und würde sagen, weißt du, sondern da würde ich mir denken, oh ja, warum nicht? Also ja. Im Regal für umsonst kann man sich hinstellen. So, aber, ja.
Gut, das wär's mal von mir.
Ja?
Ja.
Ja, also noch quasi abschließend, also du sagst unseren Zuschauern,
kann man sich,
wer nicht kennt, geben. Super Mario Bros., kann man sich mal angucken.
Man sollte halt keinen guten Film erwarten.
Und vielleicht ein paar Bier haben.
Jo, hatte ich jetzt auch nicht, aber.
Und ein bisschen am Fungus schnüffeln vorher.
Oh ja, das sollte man tun. Oh ja, geil. Boah, ich glaube, wenn du den auf Pilzen siehst, ich glaube, da drehst du nur noch am Rad.
Ja, wahrscheinlich. Dann siehst du über Goombas und dann ist es vorbei.
Boah, die Goombas, ey, das ist echt so. Oh. Und auch da die entführten Mädels, die dann auf der Matratze durch die Rohre rutschen.
Stimmt, ja.
Und dann wirklich in einem der schlimmsten CGI-Effekte, die ich jemals gesehen habe, aus dieser Röhre rausplatzen. Und Mario springt nicht auf einen Kopf. Darauf habe ich die gesamte
Der
Zeit
Signature gewartet. Der Signature Move ist nicht dran, ne? Ja.
Ich habe die gesamte Zeit darauf gewartet, dass er halt im Goomba oder so auf den Kopf hüpft oder sowas. Ja. Aber es passiert einfach nicht.
Ja, siehst du, da findet doch ein bisschen Fanservice, habe ich eingangs gesagt. Also alles ist da nicht drin, was ihn ausmacht.
Nee.
Gaswasser scheiße statt hüpfen.
Ja, es ist halt. Die Figur wurde tatsächlich, fand ich eigentlich ganz lustig, ihre Idee war das, dass es eine Art Prequel ist. Und dass sie es so machen wollten, dass Nintendo, also ihre Idee war das, einen Film zu bauen, der so konzipiert ist, dass es so aussieht, als Nintendo ihr Spiel darauf basiert hätte. Also eine Art quasi Prequel.
Also sie haben sich gedacht, hey, Nintendo hat aus unserem abstrusen, abgefuckten Cyber-Szenario ein Kinderspiel gemacht.
Ja.
Wow.
Also mit viel Fantasie kann man das da dann durchaus sehen.
Mach ich auch bald. Mach ich irgendwelche Prequels von irgendwelchen Filmen und sag einfach, ey, oder von irgendwelchen Spielen und sag, ey, das haben die von uns. So funktioniert das heute. So kannst du drüber gewissen scheiß Film machen und du sagst, ja, das haben die, das, ja, guck mal, unser Film war immerhin so gut, das haben die von uns dann übernommen. Mega asozial. Gut. Genug von Super Mario Bros. Dann kommen wir jetzt zu meinem Film, der
Crawling like a communist.
Der ja, sehr grün ist. Es geht
420, Bro.
Es geht um Reefer Madness, beziehungsweise in Deutsch Kifferwahnsinn. Und ich direkt vorweg, mir ist während des Schauens des Films aufgefallen, dass ich den doch im Regal habe sogar. Auf DVD.
Ja, Sackgesicht, ey.
Ich habe den auch irgendwann tatsächlich doch mal geguckt, aber ich konnte mich wirklich an nichts erinnern. Ich habe ein, zwei Szenen, habe ich halt, oh Moment, das hast du irgendwie schon mal gesehen. Ich muss mir, also wie gesagt, der Film ist von 2005, also die DVD kann nicht viel älter sein, wird dann auch so vielleicht schon auch noch 10 Jahre im Besitz sein. Ich muss den anscheinend irgendwann mal doch mal reingeschmissen haben, aber habe währenddessen wahrscheinlich irgendwie Doom gespielt oder irgendwas, keine Ahnung, noch nicht aufgepasst.
Oder du hast halt das konsumiert, was in diesem Film
angeprangert wird. Vielleicht habe ich auch das getan. Auf jeden Fall, ich habe ihn scheinbar schon mal doch irgendwie ausnahmsweise gesehen, aber ich konnte mich wirklich daran erinnern, von daher zählt es trotzdem als Schaubefehl in dem Sinne, weil ich wirklich die zu 90% nichts kannte. Ja, Reefer Madness, Kifferwahnsinn von aus dem Jahr 2005 von Andy, der ist wirklich so Fickman.
Ja.
Wunderschöner Name, Andy Fickman.
Sind wir explizit?
Wir sind immer explizit. Herr Fickman. Der hatte tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel Paul Blart, hier Mall Cop 2.
Oh, auch noch den zweiten, ja.
Ja, ja, den schlechten zweiten, noch schlechteren zweiten. Noch ein paar andere Sachen. Also nicht, der hat sich nicht mit rumbefleckert. Ich glaube tatsächlich, das ist auch sein bester Film. Das trage ich mal vorweg. Und ja, zwar ist das ein...
Selbst wenn es Paul Blart 2 ist, nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
Ja, aber sein Rest ist noch beschissener.
Ja, okay.
Und ja, es ist ein Musical basierend auf einem, ja,
Aufklärungsfilm.
Ich möchte es nicht mal so nennen, aber ein,
es war so
angeblicher angedacht. Aufklärungsfilm aus dem Jahr 1936, der ebenfalls Reefer Madness heißt, beziehungsweise Tell Your Children. Und das war quasi, es sollte ein Warn Film, der dauert 60 Minuten, Warnfilm für Eltern sein, eben vor der bösen Droge Marihuana, der ihnen aufzeigen sollte, was quasi die Droge mit ihren Kindern macht, wenn sie damit in Berührung kommen. Und sagen wir mal so, die haben das leicht überspitzt dargestellt. der Originalfilm ist auch tatsächlich auf der Blu-ray mit drauf. Ich habe den auch direkt hinterher noch geguckt. Und ja, jedenfalls hat sich dann eben der Herr Fickman hat sich dann gedacht, hey, aus dem Stoff kann man mehr machen und hat dann eben daraus konzipiert ein Musical kreiert. Und ja, was habe ich denn erwartet?
War es nicht sogar zuerst ein Broadway?
Da war es gar ein Broadway schon?
Ich weiß es gerade nicht.
Du kannst ja mal recherchieren, wenn ich sage, was ich für den Film erwartet habe. Ja, also wie gesagt, ich wusste irgendwie, ich hatte damit schon mal eine Berührung gehabt, also den Film. Und ja, was habe ich erwartet? Ich habe einen, also ich wusste ja, worum es geht. Ich kannte die Idee und ich kannte die sag ich mal Absurdität, die der Film darstellen möchte und habe deswegen ja so eine Art, ja, im Grunde halt eine Musical-Komödie, die überspitzt, eben sehr überspitzt das Thema Drogenkonsum darstellt und eben dieses, das, was der Originalfilm da sein will, also der Warnhinweis eben so ein bisschen auf die Schippe nimmt und das eben einfach in dem Kontext einfach so übertreibt, dass es halt irrational wird, so ein bisschen. So, das war meine Erwartung daran, also jetzt nicht wirklich was Deepes, sondern einfach, ja, einfach eine auf den Arm nehmen des Original, des Originalstoffs und das eben ein bisschen noch eher überspitzt. So, das war eigentlich meine Erwartung. Und ja, vor allem auch gespannt war ich eben auf die Songs, ne, weil eben Musical und so weiter, du hast was rausgefunden?
Es basiert auf dem Musical Reefer Madness, das 98 in Los Angeles Premiere hatte.
Aha, siehst du mal. Und das basiert ja auch schon auf dem Film,
auf dem
Lehrfilm. Okay, ja. Gut, also das gab dann schon ein Musical und jetzt eben der Musical-Film dann 2005. Ja, das war meine Erwartung. Also im Grunde ein Comedy-Musical mit überspitztem Drogenkonsum oder beziehungsweise Darstellung von Drogenkonsum.
Turning all our children into hooligans and whores.
Ja. Nutzen und Hooligans kommen in diesem Film sehr viele vor, jedenfalls.
Ey, aber der Beginn mit Alan Cumming ist schon...
Genau. Der Film beginnt quasi wie das Original. Tatsächlich in schwarz-weiß. Und quasi der Ausgangspunkt ist quasi, dass eben Eltern in eine Schule gerufen werden und der Lecturer, der Lehrer ist eben, wie du sagst, Alan Cumming, der auch quasi, also der spielt mehrere Rollen im Film, beziehungsweise es gibt mehrere Personen, die im Film mehrere Rollen spielen. Genau, und er ist eben der Lehrer, der den Eltern einen Film eben zeigen will, einen Schulfilm, einen Lehrfilm. Wie gesagt, das ist genau die gleiche Szene ist im Original so auch drin, nur nicht so lustig. Wo er eben die Eltern vor der neuen unfassbaren Gefahr Marihuana warnen.
Schlimmer als Heroin.
Möchte. Genau, schlimmer als Heroin, definitiv. Sie sehen es so gut. Jemand hat mir erzählt, dass Heroin viel schlimmer wäre. Ach, meinen Sie das? Ihr Name klingt irgendwie russisch. Sind Sie ein Bolschewik?
Generell, ja. Der Lecturer ist so groß.
Der Lecturer ist der Hammer, ja. Also das ist hier die erste Situation. Also quasi man sieht dann es startet in Schwarz-Weiß, man sieht eben diesen Filmstart auf dem Projektor und quasi, wenn wir dann quasi in den Film, im Film switchen, das ist immer, es gibt also diese zwei Ebenen, es gibt immer die Situation in der Schule und eben den Film im Film, der ist dann auch in bunt, in Farbe. Den Lehrfilm an sich halt. Und den sehen wir dann eben quasi dann eben begleitend mit den zwei Hauptdarstellern Jimmy und Mary. Ist auch geil, sie heißt nämlich Mary Lane. Anspielung an Mary Jane. Also MJ ist ja, ne? Marihuana und so. Auch sehr gut. Übrigens, also sie ist gespielt von Kristen Bell.
Großartig.
Super. Und er, muss ich mal nachgucken, wie heißt der? Christian Campbell. Genau. Die beiden halt Hauptrollen und spielen quasi ein junges, verliebtes Paar in der Schule, zu Schulzeiten.
In den 30ern,
genau. Also, wie gesagt, auch hier hält sich vom Original. Das Original ist natürlich komplett in Schwarz-Weiß, klar, damals, aber jetzt hier eben in Farbe der Film an sich. Ja, und der Film startet eigentlich direkt mit so einer Musical-Einlage dann erstmal. Und was man direkt sagen halt muss, das war halt so geil, das habe ich auch da gefeiert. Ich liebe es, wie der Film halt dieses 30er Schauspiel / Overacting so glorifiziert. Also ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen, so wie, also das wirkt alles wie so ein Bühnenbild. Also da merkt man tatsächlich, da hätte man drauf kommen können, dass es vom Broadway-Musical abstammt. Es wirkt eher alles wie so ein Bühnenbild. Du wartest eigentlich bei jeder Szene drauf, wenn irgendein dummer Spruch oder übertriebene Liebesfloskel kommt, dass du Applaus quasi hörst was im Hintergrund, ne? Oder wie bei einer Sitcom irgendwie Gelächter eingespielt wird. Also es ist alles sehr Hollywood-romantisiert. Die Außensituation quasi ein bisschen roter Faden ist halt so das Romeo und Julia Thema, das sie auch erstmal als Song dann verpacken.
Ich wette, das wird alles am Ende gut ausgehen.
Ja, genau. Nein.
Und im Hintergrund Shakespeare.
Ja, genau. Also sie haben dieses Romeo, das ist auch tatsächlich im Originalfilm so, dieses Romeo und Julia Thema, was sie da aufbereiten. Und ja, es geht im Endeffekt darum, dass die stehen so kurz vorm College quasi sind eben, sie sollen, glaube ich, so 16, 17 sein. Ist auch geil, die sehen halt viel älter aus als Classic. Sollen sie so 16 Jahre alt sein, eben Schüler. Der Abschlussball steht bevor, solche ne? Ganz klassische Hollywood-Liebesgeschichte.
Und ist auch so gut.
Und dann geht es erstmal darum, eben, dass die Kristen Bell, also die Mary, lädt ihn halt zum Abschlussball ein. Und dann sind sie in so einer, auch richtig geil, in so einem typischen American Diner, wo natürlich niemand geringeres als Neve Campbell die Barlady ist.
So einfach so ein random Cameo. Ja,
mega. Und da auch erstmal derbe die Dance-Szene abgeht, irgendwie alle am Abtanzen, so typisch mit Röckchen und hoch und hast du nicht gesehen. Richtig cool. Und dann möchte sie halt so, dass er eben mit ihr dann zum Abschlussball geht und lädt ihn quasi ein und Jimmy denkt sich so, ah fuck, ich kann doch gar nicht tanzen, ne? Wenn sie mich dann tanzen sieht, ah, dann wird sie mich auf jeden Fall verlassen, safe. Was soll ich nur machen? Und zu seinem Glück steht direkt neben ihm der krasse Drogendealer.
Jack,
mit Pornoschnäuzer natürlich ausrasiertem und sagt so, hey, Bruder,
Warte mal.
Ich zeig dir mal kurz was. Und legt halt da mega das Ding aufs Parkett. Mit Neve Campbell einen lasziven Dance. Und beeindruckt ihn damit halt unfassbar. Und Ja, und er denkt sich, wow, das ist ein geiler Typ, von dem kann ich was lernen, da kann ich Mary beeindrucken. Und geht mit ihm mit und ja, landet in einem, sag ich mal, einer Opiumhöhle. Landet mit ihm zu Hause in einer absoluten Crackhütte, wo sie den ganzen Tag eben nur kiffen. Und
Vögeln
kiffen.
Also, weil man weiß ja, Kiffer vögeln unfassbar viel.
Genau, und landet halt dann da und wird halt dann da abhängig gemacht. So, das ist so die Prämisse. Und es ist halt auch so geil. Also das ist das, was ich erwartet habe, das habe ich auch in dem Fall im Film bekommen. Der Film übertreibt halt natürlich, und das ist aber im Original auch eben so, sie übertreiben halt dieses
Wasser.
Sie übertreiben das Wasserflaschen-Game. sie übertreiben natürlich den Drogenkonsum unfassbar. Und das war halt damals eben auch schon so, weil natürlich sie eben wollten, dass die Eltern natürlich absolut geschockt sind. Das heißt, sobald du in diesem Film an einer Haschzigarette ziehst, bist du ein krasser Crack-Junkie. Und zwar instant, beim ersten Zug. Du bist sofort abhängig, gehst wie quasi Modo, siehst aus wie irgendwie Edward bei Vampir Twilight mit krassen Augenringen.
Oder wenn du eine Frau bist, kann es durchaus sein, dass du danach auf SM stehst.
Auch das. Es kann auch sein, dass du aus wie Peggy Bundy in die ganze Zeit im Bademantel durch die Bude läufst. Es kann auch passieren, dass du Kinder kriegst, die aus Versehen fast auf dem Herd anzündest und sie danach an Asiaten verkaufst. Denn das Klischee des Films auch ist unter anderem, Asiaten fressen Babys.
Ja.
Und die Bolschewiken, und hast du nicht gesehen. Also dieser 30er Racism Unterton ist auch richtig krass. Also sie spielen das auch voll aus. Sie hauen da gut auch politisch so. Das ist wirklich noch immer so ganz kurze Seitenhiebe, aber wir sind auf jeden Fall da. So die 30er Jahre Klischees in Sachen Politik und in Sachen, oh, sie klingen aber nicht so amerikanisch. Wo kommen sie denn her?
Also, ach, ihre Genossen, ne?
Ja, Genossen. Und ach, hier, ja klar, die Kommunisten wieder, ne? Alle am Kiffen. Also sehr, sehr harsch auf jeden Fall, auf das, was das angeht. Genau, also das ist das, das habe ich auf jeden Fall erwartet, so, dass sie das völlig überspitzen, dass sie den Zeitgeist halt komplett over the top ausspielen. Und witzigerweise ist halt, das haben sie im Original, in dem Original-Lehrfilm ist es auch so, aber halt alles ernst. Super ernst. Also so unangenehm schlecht gespielt ernst. Und hier ist es halt, dass sie das komplett, also hier ist es so, hier ist es umgekehrt. Sie kippen es quasi schon ins Lächerliche, aber trotzdem behalten sie diesen Originalton dabei, dass du immer wieder, also wenn irgendwas ganz krasses gerade, wenn hartes, schlimme Szenen oder sag ich mal Kehrtwendungen und sowas in dem Lehrfilm passieren, kommen meist dann wie ein Umschnitt eben auf das Lehrzimmer. Wo du eben siehst, wie dann die Eltern reagieren eben, ne, und schockiert sind und da kippt auch mal einer um und wird rausgetragen und das ist halt sehr, sehr, sehr geil. Und ja, es geht quasi in diesem Lehrfilm halt eben darum, dass das eben natürlich die Mary dann irgendwie dann auch auf den Trichter kommt, was da los ist mit Jimmy, der einfach nur noch die ganze Zeit fressen will, fett wird und nur noch Marihuana den ganzen Tag raucht und versucht ihn da zu retten. Und wie du gerade sagst, wird dabei eben natürlich auch dann selber abhängig und ich möchte dann plötzlich so Leute auspeitschen.
Das ist so eine großartige Szene.
Ja.
Ganz einfach, abgesehen davon, dass Kristen Bell wirklich hot da aussieht.
Oh ja.
Aber wie sie einfach einmal dran zieht und auf einmal sich in Lack, Leder, SM-Ding wieder sieht und auch der Typ, der neben ihr ist, der halt sich die gesamte Zeit wie so ein Tier gebärt, aber nur so, was passiert denn jetzt hier auf einmal?
Ja, genau, das ist, muss ich auch nochmal gucken, das ist Ralph, gespielt von John Cassier. Der ist halt so der Oberfreak, so der zieht immer so an drei Joints gleichzeitig, krabbelt wie so ein Hund auf dem Boden rum, bellt Leute an, wenn sie ins Haus kommen. Das ist halt unfassbar übertrieben. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die verfallen halt sofort, sobald du das hieß, bist du halt ein sexsüchtiger, mordlüsternder Freak, so. Also, ne, ganz klar, sie übertreiben dieses Drogenspiel natürlich maßlos. Womit ich nicht gerechnet habe tatsächlich, ist gerade auch dann im Endspiel, sag ich mal, der Film wird relativ hart.
Ja, durchaus blutig, ja.
Natürlich immer noch überspitzt und halt humoristisch, aber
die 12er ist schon.
Genau, der ist ab 12. Ja, geht schon noch gerade so durch, aber der hat schon seine Momente. Also es kommen dann später auch noch Zombies vor. Es werden Herzen aus Leuten rausgeschnitten. Es werden Köpfe abgetrennt, Leute erschossen, gegessen. Ja.
Weil Marihuana führt zu Kannibalismus.
Genau, also wie gesagt, ihr verführt sowieso schon Kinder an Chinesen und auch dein eigenes Kind und hackst Leichenteile auseinander und ja, wenn du halt Fressfleisch hast, ne, musst du halt, ne, und wenn du den Kühlschrank leer ist, dann musst du eben einfach deinen nächsten nehmen.
Ja.
Also ja, das hätte ich nicht erwartet, das kam recht hoppla. Also ja, wie gesagt, es ist kein Braindead, aber der hat schon unerwartete Härten gegen Ende. Der hat alles trotzdem im überzogenen Maße, aber recht blutig. Ja, ansonsten nochmal zu den Songs generell, weil wir immer noch ein Musical. Fand ich alle durchweg sehr cool. Ein paar sind mehr catchy, ein paar weniger. Meine Highlights mit auf jeden Fall der Titelsong The Reefer Madness. Der ist sehr, sehr geil. Den gibt's auch quasi in zwei Versionen. Den gibt's am Anfang einmal in so einer live gesungenen Version quasi in der Szene. Und dann läuft er in den Endcredits nochmal. Da gibt's zwei verschiedene Versionen. Die sind sehr, sehr cool. Dann super geil auch The Stuff. Der ist richtig geil. Da ist, muss ich auch nochmal nachgucken. Weil
May?
Heißt sie May?
Ich glaube, ja.
Habe ich mir aufgeschrieben in meinen sorgfältigen Notizen. Ich glaube tatsächlich nicht. Das ist die, wo ich eben sagte, also die Peggy Bundy quasi. Das ist so die Sklavin, die Lustsklavin von dem Jack.
Die immer sagt, nein.
Ich kann nicht. Aha, ich habe gerade vergessen, wie sie heißt leider. Ist egal. Auf jeden Fall, sie ist so, sie ist quasi gefesselt, ne? Sie ist halt schon abhängig, sie ist so eine Mit-40er-Frau und die sagt dann auch irgendwann halt so zu Jimmy dann, da, also quasi anfängt abhängig zu werden, so, ach, du musst hier gehen, er hat mich schon, du bist noch jung, du kannst noch entkommen, ne? Also ganz theatralisch. Die singt halt, sie hat so quasi so einen Signature-Song, das ist The Stuff. Und dann singt sie halt so ganz halt so, ja, ich könnte so viel von der Welt sehen, aber wäre da nicht der Stoff. Und dann so ganz theatralisch lässt sie sich so auf, lässt sie so die Treppe runterfallen und die ist halt komplett durch.
Aber können wir bitte über das Highlight reden?
Bitte. Ich weiß, du möchtest über Jesus reden.
Es ist der buffste Jesus aller Zeiten.
Genau, also es gibt immer wieder dann auch so Ausbrüche nochmal quasi, so, also nochmal so quasi Musical-Szenen im Film. Also das ist dann auch so, ne, so die ganze Realität ausgeblendet. Großer Theatersaal. Also ich vermute mal fast, könnten Originalstücke so aus dem Musical sein. Wo quasi dann Jesus Jimmy bekehren will, doch bitte die Drogen sein zu lassen.
Anmoderiert von Johanna von Orléans.
Ja, Johanna von Orléans moderiert an und dann kommt Jesus und sagt, hey Jimmy, willst du nicht mal für Johanna und so? Nee, vielleicht lieber nicht.
Der gesamte Song ist so fantastisch.
Der ist halt richtig gut, ja.
Und einmal der Refrain, listen to Jesus Jimmy, just say no to Marianne. Und dann auch die ganzen Textzeilen, erst das Gesicht auf dem Leichentuch von Turin und hör doch auf mich jetzt.
Ja.
Und alleine wie auch vom Kreuz runterkommt, ist
ja.
So
ja, witzig. Also genau, die Szene fängt halt an, also Jimmy raucht halt oder hat geraucht, geht in die Kirche und
sie wollen erstmal die Kirche ausrauben.
Sie wollen die Kirche ausrauben, da kriegt er dann quasi einen Marihuana-Flash, dann sieht er halt diese, dann fängt hinter ihm das Jesuskreuz an zu dampfen. dann wechselt er diese Szenerie und ist unfassbar. Das gleiche gibt es dann nochmal quasi umgekehrt mit dem Teufel, wo ja. Er dann halt so bekehrt wird eben zum Marie. Es ist unfassbar. Und wieder die Songs. Die meisten wirklich super catchy. Es waren ein, zwei, die gehen ein bisschen unter, aber insgesamt der Soundtrack ist super. Ich habe mir auch jetzt direkt auf Spotify danach noch in die Playlist gepackt. Sehr, sehr, sehr stabile Songs dabei. Macht wirklich Spaß und alles ist wieder sehr, sehr übertrieben, sehr humoristisch. Ich hatte mir auch noch einen, wo war das nochmal? Es gab noch einen Song, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der ist auch der, mit Zombies am Ende, wo sie so, welcher war das denn? Den Gilman-Song? Ich komme gar nicht mehr drauf.
Also am Ende, ich finde den Endsong noch mega geil. Let me tell you the truth.
Das wollte ich sowieso noch mal separat. Ich meine noch einen anderen, aber es ist nicht so schlimm. Also wie gesagt, insgesamt, der Musical-Part an sich des Films ist top. Auf jeden Fall. Das macht wirklich Spaß. Ist auch echt cool rübergebracht. Genau, jetzt zum Ende wollte ich separat sowieso noch mal kommen. Ohne es zu groß irgendwie zu spoilern. Spoilern kannst du im Film nicht jetzt groß. Ist auch nicht so alles nicht so dramatisch. Das Ende an sich ist aber, irgendwie doch einen relativ anderen Impact als der Rest des Films und ich fand ihn auch noch mal recht deep.
Ja.
Das Ende vom Film ist eigentlich eine scheiß Bücherverbrennung.
Ja, also es ist einfach, es ist ein Aufmarsch vom Kux-Clan letzten Endes. Ja. Das ist mir auch jetzt erst bei, ich weiß nicht, ob ich das beim ersten Mal oder zweiten Mal sehen damals gemerkt habe, aber es gibt dann ja die Szene, wo die Weißen durch die Stadt ziehen, das Gras verbrennen wollen und siehst du einfach eine schwarze Familie, die nach innen fliehen.
Genau.
Und das ist einfach nur so, wow, warte mal.
Das ist mir nämlich auch nicht aufgefallen, weil alle, also es gibt dann quasi am Ende so eine Marching Parade, die dann durch die Straßen ziehen.
Und angeführt halt, von Ronald Reagan.
Und die sind halt alle weiß.
Ja.
Genau, du siehst dann halt schwarze Familien so, und die rennen dann schon rein und so weiter. Und naja, die Endszene ist quasi aus einem riesen Platz. In der Mitte brennt halt ein riesen Feuer. Und sie schmeißen halt eben Drogen rein, aber eben auch andere Dinge. Ja. Also, ja, die hat Bücher und hast nicht gesehen. Und ja, der Song an sich sagt dann halt auch noch mal, als wären die Bilder nicht deutlich genug. Der Song sagt quasi im Endeffekt aus, und das ist ja auch so ein bisschen dann doch im Endeffekt auch die Message des Films, hinterfrage, weil sonst erzählt dir dein Staat, oder sonst macht dir dein Staat auf allen ihren zur Verfügung stehenden Mitteln bewusst, was du zu denken hast, quasi.
Es ist erschreckend aktuell.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Und das fand ich nämlich krass, weil das ist genau das Ding. Das ist gerade wieder sehr aktuell. Und wenn du überlegst, dass der, also die Szene gibt es im Original nicht so, das ist klar. Die haben sie auch rein, die haben sie sich selber da rein montiert, aber sie passt halt sehr gut. Und das ist halt auch jetzt der ganze Konsens des Films, wo wir jetzt auch nochmal darüber reden müssen. So. Das Original ist ja drauf getrimmt, ist, dass sie quasi Leuten sagen soll, dass Drogen scheiße sind. Mhm. Weil sie müssen ihre Kinder schützen und denkt dran, wenn das passt, wenn die da rankommen, dann ist, frisst du Leuten das Gesicht ab, so. Das Musical jetzt überspitzt das ja alles, nimmt sie jetzt quasi ins Lächerliche. Zeigt die Wirkung ja aber trotzdem genauso, übertreibt sie nur noch mehr, aber zeigt ja trotzdem auch die Reaktion, sag ich mal, wie gesagt, der Eltern, dass es ja trotzdem funktioniert. Also trotz der krassen Übertreibung da drin, glauben das ja die Leute, ja, und ziehen dann eben auf die Straße, um alles zu verbrennen.
Ja.
Jetzt muss man ja mal sagen, so, also ich kann ja gerne mal anfangen, dann kannst du ja mal deine Meinung dazu sagen, weil ich habe nach dem Film halt dann drüber nachgedacht, so. Einfach mal aus einer ganz stumpfen Perspektive. Hat jetzt der Film oder auch jetzt das Original quasi, haben die mich denn als Zuschauer wirklich vor Drogen gewarnt? Und die Antwort ist eigentlich ganz klar nein. Und zwar beide Filme nicht. Und das, natürlich liegt das daran, dass wir sind leben 2018, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, wir wissen, dass es Marihuana dich nicht umbringt nach einem Zug und du ermordest auch nicht deine Eltern mit einer Axt nach einem Zug. Auch nicht nach 10 Zügen. Und wir leben natürlich in einer aufgeklärten Gesellschaft. So, 1930, 36 war das natürlich was anderes. Da war das neu, da war das quasi ein unbekannter Schrecken, was vielleicht in den 80ern irgendwie AIDS war oder so weiter. Und wenn dir dann jemand erzählt oder zeigt, so und so ist das, und du hast aber keine anderen Quellen dafür, außer Herr Bolschowski, dem du nicht glauben darfst, weil er nicht deutsch ist, klar, aber natürlich als heutiger Zuschauer weißt du ja sowohl jetzt nicht bei dem Film, als Musical, du weißt ja, warum er es überspitzt, weil es halt damals so lächerlich war und trotzdem es alle geglaubt haben. Und das Original, wie gesagt, ist so dämlich gemacht, halt aus heutiger Sicht. Das ist einfach nur schlecht und einfach nur peinlich quasi, ne? So, aber im Endeffekt jetzt so, wenn du darüber nachdenkst, ich fand halt diese Endmessage zu sagen, hinterfrage Dinge, sonst sagen wir, also wenn du selber nicht mitdenkst, dann sagen wir dir, was du zu denken hast, und das kann ganz schön scheiße sein, so. Die Message fand ich im Endeffekt halt, die jetzt eigentlich sogar ausgemacht.
Es ist ja durchaus das, was gute Satire kann.
Ja.
Indem sie halt Sachen ins Lächerliche zieht, auf links dreht, einfach die Fehler zu zeigen. Und das ist halt durchaus auch eine Sache, die der Film halt macht.
Ja.
Indem er halt diese Sachen so dermaßen übertreibt, dass man sich halt denkt, so kann es nicht gewesen sein. Dann hat man das Original und denkt sich, oh verdammt, das war ja doch so.
Ja, ja, ja.
Dass man dann vor allen Dingen mit dem historischen Abstand, den wir jetzt haben, dass man sich dann einfach deutlich mehr bewusst macht, wie manipulativ sowas einfach sein kann.
Mhm.
Und es ist halt genau das, was du meinst. Hinterfrage.
Ja.
hinterfrage das, was dir gesagt wird. Und es ist halt, ich bin kein 420er und alles, aber ich weiß ja durchaus, whatever floats your boat. So. Dieser Film ist nicht dafür da, davon abzuhalten. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Also das Musical ist einfach eine pure Satire.
Ja.
Und dafür liebe ich es einfach. Weil ich auch durchaus mit Satire sehr, sehr, sehr gut was anfangen kann.
Das Schöne daran ist aber auch genauso, eben, er gibt dir aber, also er hat keine Meinung zu Marihuana.
Nö.
Das ist halt das Positive. Ja. Das mag ich total. Er sagt ja wieder noch, er ist einfach nur da, um den Ursprung zu karikatieren.
Ja.
Und noch dir noch mitzugeben.
Der Film hätte auch nicht funktioniert, hätte man am Ende doch gesagt, ja, aber Marihuana ist vielleicht nicht so cool in großen Mengen.
Ja, genau, so was zu sagen, ist auch gar nicht so schlimm. Also, ja. Dass er da keine Position einnimmt, ist gut. Weil er einfach nur, er karikatiert nur das, was früher falsch, was früher erzählt wurde, unter einem Deckmantel, sag ich mal, der Unwissenheit und der Panikmache.
Ja.
Um jetzt zu sagen, einfach nur, bild dir lieber eine eigene Meinung, so. Und das macht er halt fantastisch. Und ist dabei trotzdem ein guter Film, unterhaltsamer. Das ist es halt.
Unfassbar lustig.
Ja, er ist lustig, er ist irgendwie, er ist überdreht, lustig, schwenkt aber trotzdem, das Ding ist halt, dass ich finde, das ist ein ganz schmaler Grad auch bei dem Film. Trotz dieser ganzen absoluten Nonsens-Übertreibung wird's nicht lächerlich. Weil er trotzdem irgendwie immer noch so einen Grip hat. Also er schafft's immer, es ist nie dämlich. Es ist immer lustig, es ist immer schrill, aber es ist nicht dämlich, finde ich. Es ist immer irgendwie on point.
Oh.
Ja, deswegen sage ich, also das ist definitiv, ich habe nochmal geguckt eben gestern extra, ich weiß den Rest halt jetzt nicht mehr, aber es ist definitiv sein bester Film. Also dass der hier scheiß Paul Blart dann gedreht hat, also puh. Also das ist, glaube ich, echt wirklich sein bester Film, so unter seinen wenigen, die er gemacht hat. Der hat nur 6 gemacht oder 5, 6 Filme.
Also würdest du definitiv sagen, ein Schaubefehl?
Ja, im Endeffekt Fazit. Toller Film, tolles Musical, tolle Satire. Von daher von mir absolut Daumen hoch. Ja.
Nice.
Und werde ich mir auf jeden Fall, also DVD habe ich ja, werde ich upgraden auf jeden Fall auf die Blu-ray auch. Ja.
Sehr gut.
Ja, der ist echt zu empfehlen.
Freut mich. Was hast du mir mitgebracht?
2 Daumen hoch. Ah, ich freue mich schon. Es wird großartig. Mhm. Ich finde unfassbar großartig. Wenn du den vorab, zur Vorbereitung, wenn du den mehr als einmal guckst, dann zieh ich meinen Hut vor dir.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Ich gehe nicht zum Regal, aber ich gehe kurz zu meiner Tasche, weil ich ihn noch da drin habe.
Ja, mach mal. Ich muss ja auch sagen, dass ich Super Mario Bros. Durchaus nicht alleine geguckt habe.
Ja, mal gucken, ob du den hier, ob du jemanden findest, der dir mit dir guckt. Denn du guckst.
Ja, du erzähltest.
Du musst ihn jetzt gucken einfach. Ich konnte nicht länger, ich wollte immer so, irgendwann gebe ich, nee, machen wir jetzt einfach.
Das Grauen kommt nachts. Regie Renato Polcelli, ein Giallo. Mein erster Giallo-Film.
Oha. Oh Gott, ein Dreck, ey. Ich hoffe, du kriegst ein schlechtes Bild vom...
Ich weiß ja durchaus, was das Genre ausmacht. Und falls ich mich richtig erinnere, wie du meintest, die schlechteste deutsche Synchro aller Zeiten.
Ich möchte mal sagen, schlechteste. Das ist Kunst. Ich habe ihn noch nicht im Original geguckt. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht so lange auf DVD. Ich kann das immer nur vom Hören sagen selber. Ich habe den selber jetzt erst seit diesem Jahr. Mhm. Die deutsche Synchro, glaube ich, also ich muss ihn mal im Italienischen einfach mal gucken, einfach um zu gucken, wie er dann wirkt. Die deutsche Synchro ist eine Kunst für sich. Und ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ihr den Film kennt, gerne mal Bescheid sagen, falls ihr jetzt Quatsch erzählt oder falls ihr jetzt anders seht. Ich glaube, das macht den aus.
Ich bin gespannt.
Also, das ist unfassbar. Wirklich? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dialoge im Original so wow sind. Das macht teilweise halt überhaupt keinen Sinn, so im Satz, aber es ist total witzig. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein Giallo. Also es geht halt um Mord und Sex und ja.
Hab ich Bock drauf.
Also es ist wirklich, also nur direkt vorweg, es ist kein schlechter Film. Das ist kein Trash. Also der hat schon Qualität irgendwie. Und es ist für einen Giallo an sich, auch von der Story her, echt nicht verkehrt. Aber wer diese Synchro gemacht hat, den möchte ich gerne heiraten.
Das ist, ja. Das sage ich Franzi.
Ja. Sie war es, glaube ich, nicht. So, dann hau raus. Was darf ich mir angucken?
Bei mir ist es tatsächlich ein komplettes Kontrastprogramm. Ursprünglich hatte ich ja überlegt, dir auch was mal wieder etwas Blutigeres mitzugeben. Mhm. Habe ich hier leider gesehen. Cheap Thrills kennst du schon.
Ja, der war aber sehr gut.
Den fand ich auch mega krass, großartig. Ja. Dann habe ich von meiner Mitbewohnerin noch einen Film empfohlen bekommen. Den habe ich jetzt heute leider nicht mehr geschafft. Den wirst du irgendwann mal mitbekommen, einfach weil das genau in deine Richtung geht. Mhm. Und Letterboxd sagte mir, du kanntest ihn noch nicht. Mhm. Aber es ist ein Throwback zu Folge 1, wo wir ja bei dir saßen und über etwas geredet haben, wo du meintest, ja, das werden wir nie in diesem Podcast besprechen. Und dann ist mir beim Umzug aufgefallen, oh doch, werden wir.
Okay, jetzt bin ich doch sehr gespannt. Matze, geht's zum Regal? Wir sitzen natürlich hier in seiner begehbaren Videothek.
Ja, weil wenn krank ist, ist viele Reisen nicht so richtig gut.
Nee, ist ja auch nicht schlimm.
Kennst du den überhaupt?
Nee.
Der ist vor 3 oder 4 Jahren.
Doch, also du hast sogar, doch, ich erinnere mich wieder, wir haben darüber geredet, ja. Weil ich die Asterix-Box da liegen hatte.
Yep.
Genau, ich gucke Asterix im Land der Götter. Nach dem Comic die Trabantenstadt.
Denn mir ist dann, ich habe den nie im Kopf tatsächlich, wenn es um Asterix geht.
Das sieht schon so doof aus mit der.
Ja, ich hatte den halt nie im Kopf, wenn es um Asterix geht. Und dann ist mir beim Umzug aufgefallen, ey, warte, den hast du ja doch noch. Und nur eins vorweg, ich habe den heute wieder gesehen. Ich finde den ziemlich gut. Auch im Asterix-Kanon.
Ja, also wer den nicht kennt, ich sehe es hier nur auf dem Cover gerade, genau. Also es ist 3D-Animation, ne?
Ja.
Es ist nicht mehr Oldschool Zeichentrick, es ist 3D-Animation.
Das kann ich dir schon mal vorweg sagen.
Ist es der neueste Asterix, oder?
Ja, das ist der neueste Asterix-Film. Die Animationen sind bei den Figuren erstaunlich gut. Also, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst.
Nee, also ich habe Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich liebe ja Asterix, den kenne ich aber echt noch nicht und deswegen, das ist gut.
Und der Film ist auch, ich habe den ja heute
gesehen. Hat er denn so, also, ja, wir sind jetzt nicht so viel fort. Ich will gar nicht wissen.
Hat auch einen erstaunlich aktuellen Bezug, wie ich finde.
Okay.
Hat durchaus eine politische Message. Hat aber auch einfach unfassbar gute Gags. Also ich bin durchaus gespannt.
Hat er denn mal irgendwie eine neue Story oder geht es wie immer um?
Ja, also es ist Asterix. Also, was erwartest du da bitte?
Okay, ich lese nur, es geht um Cäsar und Pläne durchkreuzen, ja, okay, als Junge.
Ja, aber allerdings, ich mochte den Twist. Also, wer die Trabantenstadt kennt, der weiß ja ungefähr, worauf das hinausläuft.
Kenn ich nicht.
Ich bin gespannt. Den habe ich halt heute auch dann nochmal gesehen, einfach um ihn wieder ein Gedächtnis zu haben. Ich hatte auch beim zweiten Mal unfassbar viel Spaß damit.
Okay. Ja, cool. Dann, zieh ich mir den rein.
Das Grauen kommt nachts und Asterix im Land der Götter.
Asterix kommt nachts. Das Grauen im Land der Götter.
Ich finde, Asterix kommt nachts, das finde ich.
Porn-Parody.
Finde ich schon gut.
Ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt ein Jurassic World XXX-Parody.
Oh ja.
Und auf dem Cover ist eine Frau mit Dino-Kostüm, wo nur die sekundären und primären Geschlechtsmerkmale rausgucken.
Ist ja gar nicht so weit weg von dem, was wir uns damals für diesen Film überlegt hatten.
Ist auch gar nicht so weit weg von dem, was Jurassic World 2 war.
Naja.
Oh Mann. Gut. Dann haben wir noch was zu sagen? Standard, ne? Gelaber, wie immer. Ihr folgt uns überall auf Instagram. Instagram haben wir gar nicht. Wie sagen wir eigentlich Instagram? Brauchen wir Instagram?
Ja.
Wollt ihr, dass wir Instagram haben? Was können wir da liefern?
Da müsste ich mich drum kümmern.
Hässliche Bilder von uns. Ansonsten, ja, Twitter natürlich, Main Channel, folgt uns auf Twitter. Neuerung, genau, ihr könnt ja immer abstimmen für die Namen unserer Episoden, ne? Als Mashup aus den beiden jeweiligen Filmen. Die Votings liefen bis jetzt immer über externen, über so eine Poll-Seite. wir werden das jetzt ab jetzt quasi in Zukunft immer über Twitter selbst machen. Also über Twitter eigene Umfrage, weil, glaube ich, die Hürde für euch dann auch nicht so weit ist, sondern immer noch auf einen externen Link klicken und bla. Und ganz im Ernst, unsere Facebook-Seite hat irgendwie nicht mal 100 Likes. Ich finde, Facebook ist eh tot. Also wer noch Facebook irgendwie über Facebook folgt und da sich die Infos holt, dann linken wir da die Twitter-Umfrage auch. Aber ich glaube, die meisten Leute...
Auf Anfrage.
Die meisten Leute haben sie über Twitter, glaube ich. Also da werden die Umfragen dann direkt eingebunden, weil, glaube ich, das Voten leichter ist. Aber wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch immer fleißig eigene Vorschläge immer schicken. Mhm. Nicht vergessen. Und wir haben das letzte Mal ja schon in der Folge gesagt, da war es leider noch nicht ganz richtig. Jetzt stimmt's aber wirklich. Wir sind jetzt auch definitiv auf Spotify. Also jetzt die Folge könnt ihr auf Spotify hören, auch die nächsten Folgen, da sind wir jetzt gelistet, einfach in eurer Spotify-App nach Schaubefehl suchen und uns folgen.
Das war das.
Und das wäre eigentlich alles, was wir für euch wollen. Und vielleicht iTunes-Bewertungen.
Haben wir inzwischen 3.
Ja, siehst du mal.
Tut gut.
Weltherrschaft, da geht noch ein bisschen mehr. Also iTunes-Nutzer da draußen gerne noch ein bisschen upvoten, wenn ihr uns gerne hört und wenn nicht, dann auch. Ein Stern, Spastis.
Finde ich
ja.
Fast
könnt ihr, gut zusammen. Könnt ihr auch machen. In dem Sinne, das war's von uns.
Ja, ich hoffe, ich habe dich nicht angesteckt.
Ja, wenn ich nächstes Mal huste, dann hat's funktioniert. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit Asterix kommt nachts. Und in dem Sinne, macht es gut.
Reingehauen.
Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a dimmy, John. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy, John. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.